Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute wieder Wald aktuell. Heute sitze ich übrigens im Podcast-Studio der Waldakademie, gucke gerade auf die frisch gepflanzte Hecke raus. Das ist eine Hainbuchenhecke, logischerweise was Heimisches. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, Moment mal, jetzt pflanzen die da eine Hecke? Geht's noch? Das sind doch Fachleute. Bester Pflanzzeitpunkt ist ja der Herbst. Warum? Weil Bäume dann im Winterschlaf sind, dann können sie in Ruhe einwurzeln. Die Wurzeln, das Baumhirn arbeitet ja weiter über den Winter. Und wenn es dann richtig losgeht, dann sind die schon gut angewurzelt, können gut Wasser pumpen und so weiter. Und ja, trotzdem haben wir jetzt gepflanzt. Naja, das hat natürlich Gründe. Wir sind hier auch mit dem Kaffeeblattwerk, was ja hier schon gut angelaufen ist, im Gebäude ja längst fertig und zu... Na, ich würde mal sagen, 90% mit dem Garten auch, aber es hat noch die Bepflanzung hinten raus an den Parkplätzen gefehlt. Übrigens Rasengittersteine logischerweise offen, ne, damit da Gras wachsen kann. Auf jeden Fall sollte da noch eine Hecke hin und dann kann man das tatsächlich das ganze Jahr über machen, wenn man Ballenpflanzen nimmt, also Bäumchen mit Erde. Da, also wichtig ist, dass die Wurzeln nicht frei liegen. Wenn man Bäumchen mit Erde nimmt, quasi Topfware, so kann man es ja auch nennen, dann kann man wirklich das ganze Jahr über pflanzen. Es ist nicht ideal, gar keine Frage. Also wir hätten besser im Herbst gepflanzt, nur wir möchten den Garten nicht so nackig liegen lassen. Und wenn ihr uns mal besuchen kommt, alle, die schon mal hier waren, können das bestätigen, das sieht dann halt direkt fertig aus, ist es direkt grün. Jetzt könnte man sagen, naja, es geht ja nicht nur um die Optik, aber es ist natürlich auch für die Tiere schön. Also wir haben hier wahnsinnig viele Vögel, zum Beispiel Turmfalken, die hier direkt bei uns auf dem Grundstück sich ständig niederlassen und Spatzen und Stieglitze und Rotschwänzchen und keine Ahnung was. Also es ist direkt Leben im Garten, weil ja auch Insekten dann hier sind, ne, wenn wir eine Bepflanzung haben. Also deswegen machen wir auch Sachen, die man idealerweise vielleicht auch ein bisschen anders lösen könnte. Okay, also ich schaue jetzt gerade hier auf die neu gepflanzte Hecke und heute starten wir mal nicht mit einem großen Thema, sondern mit einer Art Schildbürgerstreich. Und zwar, vielleicht erinnert euch an diese Geschichten der Bürger von Schilder, die immer so ganz merkwürdige Dinge gemacht haben. Und wir haben hier ein Beispiel aus dem Stadtwald Schorndorf. Das hat uns Alexandra geschickt. Vielen Dank. Weil was sie da gemacht haben, das ist wirklich, ja, also das ist exemplarisch für das, was draußen im Wald gemacht wird. Wir schauen mal gerade rein. Ich zitiere wörtlich, wie heißt denn diese Zeitung? Moment, das ist, glaube ich, der Zeitungsverlag Weiblingen, der das rausgebracht hat. Und da gibt es eine Beteiligungsaktion, die nennt sich Waldwupp-Tage. Vielleicht so nach dem Motto, wir wuppen das, keine Ahnung. Also die Überschrift: Was Bürger im Stadtwald bewirkt haben, ist die große Überschrift. Während der Waldwupp-Tage, eine Beteiligungsaktion, haben Freiwillige Buchen entfernt. Nun ist die Fläche fast fertig umgebaut. Ich zitiere mal weiter. Im Stadtwald haben sich im vergangenen Herbst Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich engagiert. Im Rahmen der Beteiligungsaktion Waldwupp-Tage haben sie mit Forstrevierleiter, lass mal weg, junge qualitativ minderwertige Buchen gefällt. Denn an der Stelle hat die Buche die Eiche verdrängt. Ein Problem für den Wald, da die Buche gegenüber Trockenheit empfindlicher ist und sich das Klima weiter verändern wird. Nun ist die Fläche fast fertig, nur einige Meter müssen noch umzäunt werden. Ich zitiere mal weiter den Förster. Die Qualität der Buchen an der Stelle im Sündchen war laut miserabel. Wenn man weitermachen will mit dem Wirtschaftswald, muss man hier handeln, sonst wird es ein Brennholzwald. Im Wirtschaftswald falle aber so oder so ausreichend Brennholz an. Er ist sich sicher, wenn man nichts gemacht hätte, dann wäre die nächste Generation 90% Buche auf einem Standort, auf dem die Buche keine Zukunft hat. Zwar würde das erst in rund 60 bis 90 Jahren eintreffen, aber den Wald muss man in Generationen denken. Ein Teil der jungen, mit Macheten entfernten Buchen liegt noch auf der Fläche. Das ist Absicht, damit die Nährstoffe auf den Flächen bleiben, die vor allem in Ästen und Blättern sind, erklärt der Förster. Ja, und so weiter und so fort. Und dann geht es eben um alte Eichen, die da stehen. Die Vitalität, ne, dieser alten Eichen, lasse nach. Um das Gebiet und die jungen Eichen vor Rehen zu schützen und so weiter, wurde die Fläche eingezäunt und so weiter und so fort. Ja, also es geht um Waldumbau. Wir wuppen das. Der Förster, also das müssten eigentlich die Leserinnen und Leser merken, widerspricht sich selber. Also ich zitiere nochmal wörtlich, wenn man nichts gemacht hätte, dann wäre die nächste Generation 90% Buche auf einem Standort, auf dem die Buche keine Zukunft hat. Also laut seiner Aussage ist die Buche für den Klimawandel nicht gerüstet, ne, die hält das nicht aus, die verschwindet und deswegen wird sie 90% der Fläche übernehmen, wenn man nichts macht. Das muss doch auffallen. Das ist ein Widerspruch in sich. Und er hat natürlich mit der Aussage grundsätzlich recht. Die Buche ist sehr konkurrenzstark. Und nach allem, was wir heute wissen, hält sie zumindest momentan die Klimaveränderung sehr gut aus und reagiert überraschend resilient. Also dass auch Skeptiker haben sich revidieren müssen. Und man sieht, die erholt sich A sehr schnell und B passt sie sich sehr schnell an. Also, und das sagt ja dieser Förster letztendlich auch, aber deswegen muss man sie abhacken, weil in 60 bis 90 Jahren hat sie keine Zukunft mehr. Da sind wir wieder beim Fall Kristallkugel. Was in 60 bis 90 Jahren ist, weiß niemand. Ich erinnere nur noch mal an das Jahr 2023. Das hat niemand vorhergesehen, dass der Klimawandel so anzieht, von einem Jahr aufs andere, also erschreckend schnell. Und was in 60 bis 90 Jahren ist, das weiß niemand. Man weiß es, wenn wir so weitermachen, wird es im Schnitt wärmer. Aber was lokal dort passiert, weiß keiner. Das Einzige, was wir wissen, ist, von allen Baumarten, von einem Ökosystem, wir reden ja wieder von Baumarten, von allen Ökosystemen, sind die alten Buchenwald-Ökosysteme mit ihren Dutzenden von Baumarten momentan noch sehr gut aufgestellt. Mehr wissen wir nicht. Alles andere ist Rumrätselei. Und jetzt kommen wir wieder auf die Aktion zurück. Hier dieser Schildbürgerstreich, da lässt man also einen Wald, der sich gerade bestens selbst organisiert, mit Freiwilligen, mit Macheten kaputt hacken, weil der örtliche Förster glaubt, er kann in die Zukunft sehen. So muss man es leider ausdrücken. Also das ist ein typisches Beispiel übrigens, wenn man viele Bäume abhackt, wird die Fläche heißer, sie trocknet aus. Also man verschärft die durch den Klimawandel hervorgerufenen Probleme nochmal deutlich. Also man verschlimmert es so oder so. Und das mit Freiwilligen. Also mir tun die Leute leid, die sich da beteiligt haben im Schorndorfer Wald, weil dort sind offensichtlich Dinge gemacht worden, die in dem Buch über Schildbürgerstreiche ein eigenes Kapitel verdient hätten. So ist meine Meinung dazu und die ist fachlich, glaube ich, ganz gut begründet. Ne? Man muss sich ja nur umgucken. Und er widerspricht sich ja dort selber dafür aus. Also deswegen wollte ich das mal reinnehmen. Wir haben das ja schon öfter thematisiert. Bitte beteiligt euch nicht an solchen Sachen. Ich habe es gerade nochmal gesehen. Wer war denn das? Ich glaube, irgendein Forstamt in Nordrhein-Westfalen, die frisch gepflanzte Kulturen, so heißt es ja auch, ne? Man hat Erdbeerkulturen, man hat Zuckerrübenkulturen und auch Baumkulturen werden so bezeichnet, weil das eigentlich Landwirtschaft ist, ne? Nur mit größeren Pflanzen. Offiziell ist es eben Wald. Man hat die schönen Reihen gepflanzt. Warum? Weil man kann mit dem Rasentraktor dann zwischendurch mähen. Und die kleinen Bäumchen, die eigentlich im Urwald wachsen würden, die sind froh, wenn sie von Gräsern, Kräutern, wem auch immer, mal ein bisschen Seitenschatten bekommen, nicht so in der prallen Sonne, auf Böden, die sich auf über 60 Grad aufheizen, stehen müssen, sondern vielleicht gibt es dann nur noch eine Oberflächentemperatur von 30, 35, 40 Grad. Das ist auch sehr warm, aber das, so weit runter kann das Gras schon mal und Kräuter dämpfen. Und dann kommen die mit ihrem Rasentraktor und mähen alles wieder frei. Und die kleinen Bäumchen an, Mensch, jetzt hat man endlich Schatten. Jetzt kommt schon wieder so ein Kerl mit dem Rasentraktor an vom staatlichen Forstamt und mäht uns da alles weg. Also gerade auch wieder gesehen in irgendeinem, ich glaube es war sogar auf Facebook oder so, ne? Die machen ja mittlerweile sehr, sehr viele Medienkampagnen, erläutern alles, was sie machen und wie wichtig das ist. Und man denkt, Leute, aber es geht um Ökosysteme. Wir reden hier nicht von Maisäckern, sondern von Baumpflanzungen, die Wald werden sollen. Aber offensichtlich eben nicht. Okay, wir wollen ja nicht nur so negativ hier starten, aber dieser Schildbürgerstreich, das musste ich einfach nochmal loswerden. Also ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, beteiligt euch nicht an Baumpflanzaktionen auf Kahlschlägen, ganz wichtig. Bitte auch nicht bei staatlichen Forstämtern, die machen das hauptberuflich. Die werden dafür bezahlt, dass sie das machen, nicht, dass ihr das in eurer Freizeit macht. Und teilweise, es ist ja nicht überall so, aber wie jetzt in dem Fall, ist es auch keine Ausnahme, wie im Stadtwald Schorndorf, werden da äußerst merkwürdige Dinge mit Freiwilligen gemacht, mit dem Resultat, dass das Waldökosystem hinterher schlechter dasteht. Sollte man nicht tun. Also, nur nochmal in dem Zusammenhang, vielen Dank, Alexandra, habe ich gerne aufgegriffen. Ich gucke mal, ob ich das nicht auch verlinken kann, den Artikel, oder ob der hinter einer Paywall ist, gucke ich gleich hinterher mal nach. Dann schauen wir aber nochmal auf was Positives. Auf was wirklich Positives, ich hatte das schon mal erwähnt, ich erwähne es aber nochmal, der neue Studiengang. Der neue Studiengang hat seine Pforten geöffnet zur Einschreibung. Also alle, die jetzt Forstwirtschaft einmal anders studieren wollen, können das endlich tun. Meines Wissens nach ist das der weltweit der erste ökologische Bachelorstudiengang in Sachen Forstwirtschaft oder Forstwissenschaft. Jetzt würden natürlich alle widersprechen, ne? Alle anderen Fakultäten, nein, das haben wir auch. Naja, also wenn man den Werdegang sich nochmal herleitet, das war ein Mittagessen vor 4 Jahren, als wir auf die Idee gekommen sind, wir, das heißt Geo-Chefredaktion und ich. Dann haben wir den Professor Pierre Ebisch mit ins Boot genommen, der zusammen mit einem weiteren Biologen, Christoph Nowicki, den Studiengang federführend aufgesetzt hat. Also die beiden haben das gemacht, das war deren Arbeit. Und von Anfang an gab es massive Kritik und auch Widerstand, teilweise auch mit, naja, mindestens Halbwahrheiten aus den Reihen anderer forstlicher Fakultäten. Also auf gut Deutsch gesagt, die fanden das doof, haben die auch in einer entsprechenden Pressemitteilung natürlich anders formuliert, aber entsprechend ausgedrückt. Und insofern kann man sagen, okay, die sind anscheinend wirklich alle anders. Das hier ist ein ganzheitlicher Studiengang sozial-ökologisches Waldmanagement, was von einem breiten Konsortium getragen wird. Das ist die Greenpeace-Stiftung dabei, die ELO-Baustiftung, also auch Bauwirtschaft, Großprivatwald mit Graf Hatzfeld, einer der größten Waldbesitzer in Deutschland. Es ist die Stiftung Zukunft jetzt, es ist die Suchmaschine Ecosia mit an Bord. Es sind ganz, ganz viele Praxispartnerinnen und Partner mit an Bord. Wir unter anderem auch die Naturwaldakademie und so weiter und so fort. Also ein riesen breites Spektrum. Ich glaube, ja, genau, sogar die Landesforstverwaltung in Brandenburg als Praxispartner mit dabei. Also es deckt wirklich alles ab. Und deswegen sind die Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt für die Absolventinnen und Absolventen auch wirklich, wirklich, wirklich gut. Da kommt jetzt quasi schon eine Nachfrage zustande. Und einschreiben kann man sich jetzt. Jetzt quasi sofort. Wir verlinken das auch, falls ihr da mal reinschauen wollt mit dem Studiengang. Der ist wirklich, wirklich cool. Der ist finanziell super ausgestattet. Es gibt 3 Stiftungsprofessuren. Das Ganze übrigens in Eberswalde, wo man das studieren kann, also nordöstlich von Berlin. Da ist traditionell zumindest bis vor 100 Jahren so gelehrt worden. Dann ist das Ganze gekippt und jetzt kommt es wieder dahin. Es ist wirklich, wirklich toll. Die Studierenden, die werden auch Urwälder kennenlernen, die werden viel reisen, die werden viele Betriebe, Ökobetriebe sich anschauen. Also die werden ganz, ganz breit ausgebildet, aber eben nicht im Sinne einer Holzwirtschaft. Die kommt auch vor, ganz klar. Aber es geht auch um Governance, es geht um uns Menschen, es geht um Wasser, es geht um Klima, es geht um ganz, ganz viele Dinge. Teilhabe, ne, soziale Gerechtigkeit. Also ein ganz, ganz toller Studiengang, den wir nötiger brauchen denn je. Denn schaut euch draußen die Wälder an, /Plantagen. Das ist der Ausweis dessen, was aktuell Forstwirtschaft, /Wissenschaft vorschlägt. Ne, das wird ja draußen umgesetzt. Wir finden das nicht so cool. Und das Coole ist, nach 4 Jahren Arbeit und heftigsten Widerständen startet dieser Studiengang im September. Ohne Wenn und Aber. Und jetzt können alle, die sich dafür interessieren, sich einschreiben. Super. Also ich bin total glücklich. Eine tolle, tolle Nachricht. Ja, wir haben natürlich noch mehr zu bieten. Wir gucken jetzt mal in eine weitere Zuschrift. Also diese Woche sind ein bisschen wenig Zuschriften reingekommen. Ist ja auch nicht schlimm. Und ihr wisst, ihr könnt uns immer gerne schreiben unter podcast@wohllebens-waldakademie.de. Freue ich mich wirklich und ich lese versprochen wirklich alles. Also wenn es immer 100.000 wären pro Folge, dann würde ich wahrscheinlich mal sagen, vielleicht nur jede zweite. Nee, aber jetzt mal im Ernst. A, sind es nicht so viele und B, finde ich es schön, einfach mal zu gucken, was ihr so für Gedanken zu den Podcast-Folgen habt. Also Christian schreibt zum Beispiel, das hatte ich aber, glaube ich, auch schon mal erwähnt, das Stickstoffproblem im Wald, also die Überdüngung, ne, durch die Landwirtschaft, die auch fürs Grundwasser ja Probleme verursacht, aber auch für den Wald durch diese Ausgasung der Stickstoffverbindung wird der Wald überdüngt, wächst dadurch schneller und auch ungesünder. Und Christian schlägt vor, wir müssten, wenn wir aus dem Regenwald Soja importieren, die Gülle per Tankschiff wieder exportieren. Genau. Dann hätte man einen Kreislauf. Also wenn man es dort wieder auf die Felder bringt und nicht bei uns als Einbahnstraße immer weiter verklappt, ne? So hieß das ja früher, wenn man, wie war das denn, Dünnsäure in der Nordsee verklappt. Könnt ihr euch noch daran erinnern, an die Nachrichtenlage, also alle, die jetzt vielleicht nicht gerade erst 20 sind. Es war ja früher erlaubt, mit Tankschiffen Abwässer, und zwar Dünnsäure, hört sich ja so, so ein bisschen niedlich an, als ob da nur ganz, ganz stark verdünnt irgendwas drin wäre. Nee, also wirklich giftige, hochgiftige Abfälle raus in die Nordsee zu fahren und da abzulassen. Das war verbreitete Praxis. Also es hat sich ganz, ganz viel auch schon verbessert. Ne? So, und das, ich komme nur gerade drauf wegen Verklappen. Also im Moment ist es so, dass wir die Meere schon besser in Schuss haben in Bezug auf das Wasser, aber unser heimischen Ökosystem eben noch nicht. Da wird ganz viel Abfall entsorgt. Man muss mal sagen, wie es ist. Gülle ist natürlich auch ein Dünger, gar keine Frage. Aber in den Mengen, wie es rausgefahren wird, speziell um die Schweinemästereien, da ist es für mich eine Abfallentsorgung. Das ist Verklappen. Denn es kann ja gar keine Kreislaufwirtschaft sein. Der Soja, kommt ja aus Brasilien, Argentinien, keine Ahnung woher. Und die ganzen Nährstoffe laufen durch die Schweinemägen und dann anschließend bei uns in die Böden. Ne? Und das reichert sich immer weiter an. Und das hat Christian vorgeschlagen, müsste eigentlich zurückgeschickt werden. Ja, auf jeden Fall. Und der nächste Schritt ist dann natürlich aufzuhören, überhaupt sowas zu machen. Das ist ja nicht gerade die schönste Form der Tierhaltung. Und Regenwald für Soja zu roden, sollte jetzt mal allmählich vorbei sein. Es gibt auch ein paar Neuigkeiten vom Bundeswaldgesetz, beziehungsweise offiziell gibt es da noch nichts. Ne? Aber ich habe gerade, wann war denn das? Vor drei Tagen, auf Facebook eine Mitteilung, wer war denn das? Ich glaube von der AGDW, also von dieser großen Lobbyorganisation zum Thema Wald, ein Foto gesehen. Ich glaube, es war die AGDW, müsste mal nachkommen. Das Foto auf jeden Fall, da standen AGDW-Leute mit drauf und eine Staatssekretärin aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium, die denen gerade verkündet hat, dass im Entwurf des Bundeswaldgesetzes, es gibt es ja immer noch nicht, wir hatten da mal eine eigene Folge dazu, falls ihr euch erinnert, es ist immer noch nichts passiert quasi, aber es wird laufend entschärft, weichgespült, rundgeschliffen, ne? Also diese AGDW, diese Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzer, das heißt, glaube ich, ausgesprochen, die könnte eigentlich schon wohnen im Landwirtschaftsministerium, so viele Termine macht die da und erreicht laufend Abschwächungen eines Gesetzentwurfs, mehr ist das ja noch nicht. Und aktuell ist, glaube ich, rausgenommen Straftatbestände. Ja, man hätte bestraft werden können für Waldfrevel, das fällt weg. Dann Rückegassenreglementierungen fallen weg. Und auch in Bezug auf Kahlschläge wird das immer weiter aufgeweicht. Also darf man immer mehr. Und letztendlich, die werden dann irgendwann einverstanden sein, diese Lobbyverbände, mit dem Entwurf. Ne? Und momentan, muss man sagen, ist das Landwirtschaftsministerium sehr auf Konsens gebürstet. Man sagt, Leute, ihr sollt für alle Menschen Regelungen treffen und nicht für die Profiteure, für bestimmte Interessengruppen. Aber im Moment ist man anscheinend so auf Konsens gebürstet, dass das immer weiter aufgeweicht wird. Und ich bin mal gespannt, wenn es denn dann überhaupt noch kommt, dann wird es nicht mehr viel wert sein. Das ist der Punkt. Aber jetzt bin ich schon wieder über eine negative Meldung. Wir erinnern uns nochmal an das Thema Studiengang. Ja, es tut sich was. Und zwar von unten her. Also immer mehr Menschen finden das doof und das erzeugt Druck. Also alleine, dass ihr den Podcast hört, das erzeugt Druck. Und grundsätzlich würde ich mal sagen, sind die allermeisten von euch an einer guten Waldzukunft interessiert. Ich sage einfach mal alle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendjemand zuhört, der sagt, finde ich doof, brauchen keinen Wald. Und das erzeugt politisch natürlich auch Druck. Ne? Dann haben wir den neuen Studiengang, wie gesagt, bei unserer GmbH, bei unserer NGO, da gibt es demnächst auch Neuigkeiten in Sachen Lobbyismus. Da sind wir nämlich aktiv. Da gibt es aber was, da kann ich noch nicht allzu viel dazu sagen. Aber da mache ich demnächst mal was. Wir arbeiten ja weiter dran, keine Sorge. Wir lassen die Leute nicht so einfach mit diesen ganzen Dingen davonkommen. Also auch da tut sich was. Und das ist alles in unserer Demokratie möglich. Ich habe es auch schon mal an einer anderen Stelle betont, betone es hier gerne nochmal. Wir leben in einer sehr guten Demokratie mit sehr vielen Möglichkeiten. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das aussehen würde. Wir wären in so einer Art Diktatur, Autokratie und ich würde mich gegen den Mainstream stellen. Dann würde wahrscheinlich nicht nur der Podcast relativ bald eingestellt, sondern auch ein paar andere Sachen passieren. Und das haben wir ja alles nicht. Also von daher bin ich sehr, sehr dankbar, was wir hier so alles machen können. Ne? Und ja, Demokratie ist manchmal anstrengend. Ich bin mit vielen Sachen nicht einverstanden, die draußen im Wald passieren. Aber ich kann das monieren und ich kann daran arbeiten, dass das abgestellt wird. Und es tut sich ja, wie gesagt, einiges. Es gibt übrigens noch eine schöne Meldung aus dem Bereich der Pilze. Ja, falls Michael Weiß zuhört, also das ist ein Mykologe, mit dem ich demnächst auch eine ganze Podcast-Folge mache, weil Professor Weiß hat irre viel zu erzählen. Wir haben schon ein kleines Vorgespräch geführt. Also ich freue mich total drauf. Der versorgt mich immer wieder mit neuesten Meldungen. Eine muss ich einfach schon mal raushauen, weil ich glaube, wir haben mehr als genug Stoff für die Podcast-Folge. Das fand ich cool. Etwas, da habe ich mir schon mal Gedanken drüber gemacht und irgendwann ist es wieder weg. Und jetzt gibt es dazu eine ganze Studie und zwar über blühende Buchenwälder, die dem ganzen Wald ihren Rhythmus vorgeben. Es ist ja so, dass Bäume produzieren Kohlenstoffverbindungen, also Zucker zum Beispiel, stärker als mögliche und pumpen davon, ich glaube es sind so 30%, in den Waldboden. Das machen sie natürlich nicht einfach so, sondern das machen sie für die Pilze, für die Bakterien, um ihr Ökosystem, was ja zu ihnen dazugehört, mit zu versorgen. Also eigentlich könnte man sagen, das sind außenliegende Körperteile. Natürlich sind Pilze kein Körperteil von der Buche, aber naja, aber sie gehören aber so stark dazu, dass Buchen ohne sie nicht gut oder in Teilen vielleicht sogar gar nicht leben können. Pumpen auf jeden Fall bis zu 30% von allem, was sie produzieren, in den Boden rein. So, und jetzt blühen die. Also bei uns zum Beispiel, die Buchen blühen dieses Jahr. Ich weiß noch nicht genau, ich habe noch nicht geguckt, ob das sehr viele sind. Also man weiß ja bis heute nicht, wie die sich verabreden über solche großen Strecken, 1400 Kilometer, das ist, glaube ich, die größte Distanz, über die Bäume sich überhaupt verabreden, gemeinsam zu blühen. Hat man bis heute nicht entschlüsselt, wie das geht, aber die blühen halt dann, wenn es irgendwie geht, alle auf einmal. Und dann wieder jahrelang nicht, damit die Pflanzenfresser sich nicht darauf einstellen können. So, wenn die Buchen blühen, erzeugen sie logischerweise Bucheckern. Und diese Bucheckern, die bestehen zu einem großen Teil aus Fett, aus Öl. Hat man früher, also nach dem Krieg zum Beispiel, Öl draus gepresst aus Bucheckern. Also könnt ihr euch vorstellen, wie mühsam das ist. Bucheckern sind ja so kleine Nüsschen, die sind wirklich klein. Also ich würde mal sagen, so ein Drittel so groß wie eine Erdnuss, wenn man die rauspult, oder vielleicht auch nur 20% oder so ganz, ganz wenig. Und wenn man die dann in eine Ölmühle tut und dann ausdrückt, ich glaube, der Ölgehalt, der ist so 40-50%. Also da kommt, ist schon ordentlich Öl drin. Aber das ist vom Sammeln her mühsam, mühsam, mühsam. Da weisen übrigens heute noch manche alten Buchen so ja, vernarbte, großflächige Wunden so in 40, 50, 60 Zentimeter Höhe auf. Wenn man da früher teilweise mit einem Vorschlaghammer gegen die Bäume gehauen hat, damit die Bucheckern runterfallen. Man hätte ja auch warten können, bis die von alleine runterfallen. Aber dann fressen das andere weg, zum Beispiel Wildschweine oder Rehe. Oder die Nachbarn haben es eingesammelt. Also jeder wollte die ja selber haben, die Bucheckern, die Leute waren arm. Und wer Bucheckern sammeln muss, um ein bisschen Speiseöl zu haben, der hat es nicht so dicke und möchte im Zweifelsfall die Sachen für sich haben. Auf jeden Fall hat man da mit Hämmern draufgehauen auf die Stämme und damit durch die Erschütterung sich ein paar Bucheckern lösen. So viel kann das gar nicht sein, weil bei dicken Bäumen Also wenn man da, ich habe es noch nie ausprobiert, aber die erschüttert so schnell nichts. Also da muss man schon brutal draufkloppen. Und Buchen haben sehr empfindliche Haut. Ne? Also das sind große, starke Bäume, aber die haben im Vergleich zum Beispiel zu einer Eiche eine sehr dünne Haut. Also ist vielleicht ein Zentimeter dick oder so und auch sehr frisch. Ne? Wenn ihr die mal an einer Stelle ein bisschen dünner schabt, dann seht ihr, kommt auch gleich grün raus. Also sehr dicht unter der Oberfläche lebendes Gewebe. Deswegen sind übrigens so Seilgärten, Hängebrücken, sonst irgendwas, die in Bäumen befestigt sind, speziell im Buchen, da tut mir immer so in der Seele weh, weil das gibt Quetschungen in der Haut, das gibt dann auch Fäulen. Also die Bäume, solche Bäume werden, können nicht so alt werden wie natürliche Bäume, weil die einfach durch diese Quetschungen verletzt werden. Gut, ich bin ein bisschen abgeschweift, die Bucheckern. Die Bucheckern, das sind kleine Kraftpakete und jetzt haben wir zwei Probleme für den Baum. An den Stellen, wo die Blüten sitzen, sitzen keine Blätter. Also die Bäume sind ein bisschen verkahlt, können dadurch weniger Photosynthese machen, logischerweise. Und gleichzeitig müssen die irre viel Energie in die Bucheckern pumpen. Ich glaube, das sind auch so, ja, so ungefähr die Hälfte der gesamten Energie geht dann in die Bucheckern. Also wenn so ein Baum voll blüht, ne, da sind dann Hunderttausende von Bucheckern drauf und die müssen ja bedient werden. Und dann haben die Bäume nicht mehr so viel Zucker für die Pilze. Also ist es nicht gar kein Zucker, aber sehr viel weniger. Und daran sieht man, das ist kein Automatismus. Ne? Und die Pilze, die haben da quasi die A-Karte. Die können das zumindest nach heutigem Stand nicht steuern. Die, ne, die sitzen am schwächeren Ende und werden nicht so bedient. Und das führt zu gravierenden Veränderungen bei den Pilzen, unter anderem bilden die diese Fruchtkörper, also das, was wir als eigentliche Pilze bezeichnen, also das Ding Stiel mit Hut, was nachher in der Pfanne landet, das ist logischerweise, gibt es davon deutlich weniger, weil das ist ja Luxus, wenn man sich vermehren möchte. Also erstmal muss man überleben und dann muss man genug Kraft haben, solche Fruchtkörper zu bilden, Sporen zu bilden und so weiter. Und wenn die Buche nicht genug liefert, dann können die Pilze das nicht oder nur sehr viel weniger. Und die Pilze sind ja nur ein Teil des Ökosystems. Also wir haben Bakterien, die versorgt werden. Die Bakterien werden wiederum gefressen von Kleinstlebewesen. Und dann gibt es Springschwänze und Milben und alle möglichen anderen Tiere, die sich auch von den Bakterien und Pilzen ernähren. Davon wiederum andere Insekten, davon wiederum Vögel und so weiter und so weiter. Also das ganze Ökosystem hängt ja zusammen an der Ausgangsbiomasse und die liefert im Wald natürlich zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil die Bäume. Und wenn die eben nicht mehr so viel liefern, weil die gerade anderweitig beschäftigt sind, dann fährt das ganze Ökosystem runter. So ähnlich wie in Trockenjahren. Da haben wir das ja genauso. In Trockenjahren, da gibt es nicht viel Wasser. Da können die Bäume nicht so Photosynthese machen. Ne? Wenn dann machen die ihre Spaltöffnung zu, wenn die Durst haben, es kommt nichts nach. Und produzieren einfach nichts. Also Trockenjahre sind immer Stressjahre und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Buchenwälder in Blühjahren, dass die Pilze sich in solchen Wäldern wie in Trockenjahren verhalten und letztendlich auch das ganze Ökosystem. Deswegen spricht man davon, dass der ganze Wald im Rhythmus der Buchenblüte pulsiert. Finde ich einen wunderschönen Ausdruck. Pulsiert natürlich mit einem Puls von mehreren Jahren. Die Buchen machen ja dann wieder Pause, 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, bevor alle oder die meisten zumindest wieder mit der großen Blüte ansetzen. Es gibt übrigens immer Buchen, die ausscheren. Also bei Buchen, wie bei uns auch, halten sich nicht alle an die Regeln. Aber die allermeisten machen zusammen. Und in diesem Rhythmus pulsieren die ganzen Wälder in Bezug auf das Leben. Also wenn ihr das nächste Mal Pilze suchen wollt oder sammeln wollt, schaut erstmal, was machen die Bucheckern, hängen die Bäume richtig voll, dann ist es zumindest mit den Pilzen, die davon abhängen, von dem Zucker und von den ganzen Kohlenwasserstoffen, die die Bäume liefern, die davon abhängen, diese Pilze werden in dem Jahr nicht viel bringen. Ja, also alles hängt mit allem zusammen, finde ich einfach eine sehr, sehr schöne Entdeckung, auf die man, schrägstrich ich, auch hätte selber kommen können. Also ich hatte, wie gesagt, schon mal drüber nachgedacht, aber irgendwann ist es wieder nach hinten gerutscht, dass das eigentlich so sein müsste, weil der Herbst ist ja sowas wie Zahltag. Ne? Also sehr, sehr viele Pilze bilden ja diese Fruchtkörper im Spätsommer, Herbst. Und das, finde ich, ist einfach ein schöner Begriff, sowas wie Zahltag. Dann sieht man, aha, sind die anständig bezahlt worden für ihre Dienstleistungen und im Blühjahren eben nicht. Ja, also wie immer, ich werde, soweit es geht, das alles verlinken. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Ich packe jetzt alles wieder zusammen und setze mich auf mein Fahrrad und fahre durch den Wald wieder ins Forsthaus, in der Waldakademie zurück. Ach nee, vielleicht esse ich auch noch eine Waffel im Café. Kann ich immer schlecht dran vorbeigehen hier an unserem Café Blattwerk. Gut, ihr Lieben, also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünsche euch einfach noch einen guten Tag. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.